Ich war diese Woche etwas grippig und dann habe ich meine Stimme wieder, Gott hat meine Stimme wieder ziemlich gut hergestellt. Und ich nahm mir dann vor, ich würde jetzt nicht so sehr singen, aber beim letzten Lied musste ich einfach ganz kräftig mitsingen, weil das ist so schön. So, ich hoffe, ich komme auch durch die Predigt. Als wir für dieses Jahr die Predigten verteilten und ich das Gleichnis vom Senfkorn sah, dachte ich bei mir so, ich würde mich mal selbst herausfordern und etwas mehr über den Glauben lernen und darin wachsen. Ich dachte nämlich an Aussagen von Jesus wie zum Beispiel diese: Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da, und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Oder wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, antwortete der Herr, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen, und er würde euch gehorchen. Aber als ich dann beim Vorbereiten den Text suchte in Markus, dann merkte ich, dass es um ein ganz anderes Thema ging als um den Glauben, nämlich um das Reich Gottes. Und damit merkte ich dann auch, dass ich mich wahrscheinlich mehr herausgefordert hatte, als ich gedacht hatte. Und das ist gut so. Sowohl der Glaube als auch das Reich Gottes sind Themen in der Bibel, die nicht immer so ganz einfach zu verstehen sind für uns. Umso besser, dass Jesus uns Gleichnisse gegeben hat, damit wir uns das besser vorstellen können. Bevor ich jedoch auf dieses Gleichnis von heute komme, möchte ich etwas zurückgreifen auf die Gleichnisse, von denen Armin und Kenny uns etwas gesagt haben. Kenny erklärte uns das Gleichnis vom Sämann. In Markus 4, Vers 11 bis 12 steht: Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt, sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Jesus macht seinen Jüngern klar, dass seine Gleichnisse nicht für alle verständlich sein werden. Er macht aber auch klar, dass er das Reich Gottes erklären will und dass sie es verstehen, was er damit sagen will. Wenn man das dann jetzt direkt auf das Gleichnis vom Sämann anwendet, könnte man dann sagen, dass das Reich Gottes für diejenigen offen, verständlich ist, die ein guter, fruchtbarer Boden sind, die ein weiches Herz haben, die Gottes Wort, den Samen aufnehmen und es an sich arbeiten lassen. Für diejenigen ist es offen, das Reich Gottes. Verständlich wird es sein, was Jesus in seinen Gleichnissen lehrt für diese Leute. Gottes Wort ist hier also nicht so einfach zu unterscheiden oder auseinanderzuhalten von Gottes Reich. Das hängt sehr dicht zusammen. Der Same ist sowohl Gottes Wort als auch Gottes Reich. Gottes Reich ist wie ein Samenkorn, das fertig ist, das alle Eigenschaften hat, um zu keimen und zu wachsen, zu einer Pflanze zu werden. Dann gehen wir rüber zu den Gleichnissen, die Armin uns vorigen Sonntag erklärt hat. Das Gleichnis von der Lampe und das Gleichnis vom heranwachsenden Saat. Im Gleichnis von der Lampe wiederholt Jesus, dass es Verständnis geben wird. Markus 4, Vers 22. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. und das wiederum für diejenigen, die dafür offen sind. Markus 4, Vers 25. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Im Gleichnis von der heranwachsenden Saat geht Jesus dann wieder ganz spezifisch auf das Reich Gottes ein und gebraucht wieder das Bild von einem Samen, der gesät wird. Diesmal geht es aber nur um den Samen, nicht um den Boden. Es geht nur darum, dass dieser Samen genug Macht, genug Kraft hat, um selber aufzugehen, aufzuwachsen, zu einer Pflanze zu werden und Frucht zu bringen. Er hebt dabei die Tatsache hervor, dass es um einen Prozess geht. Jeder Teil von der Pflanze wird einzeln beschrieben. Und in diesem Gleichnis kommt auch zum Vorschein, dass das Reich Gottes einzig und allein von Gottes Wirken abhängig ist und durch seine Macht wächst. Es wird nämlich gesagt, dass der Bauer, der Seemann, der den Samen sät, nichts dazu beiträgt, dass dieses Samenkorn wächst. Das ist einzig und allein Gott seine Macht. So fasse ich einmal bis hier zusammen, was wir von Kenny und von Armin gehört haben. Wir haben viel mehr von ihnen gehört, aber ich habe so ein bisschen rausgenommen, was da so direkt über das Reich Gottes gesagt wurde. Gottes Reich ist für diejenigen offen und verständlich, die Jesus seine Lehre hören und in ihr Herz aufnehmen. Dann, Gottes Reich ist wie ein Samenkorn, das fertig ist und alle Eigenschaften hat, um zu keimen und zu wachsen. Und Gottes Reich ist einzig und allein von Gottes Wirken und seiner Macht abhängig. So kommen wir dann zu dem Gleichnis von heute, das Gleichnis vom Senfkorn. Samenkörner hat Jesus also öfters in seinen Gleichnissen gebraucht. Und gleich mehrere Male hat er auch das Senfkorn gebraucht, immer mit diesem Merkmal, mit seiner Eigenschaft, dass es so klein ist. Und ich lese nochmal die ersten zwei Verse von dem Gleichnis. Markus 4, Vers 30 bis 32. Jesus fragte: Wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörnern gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran, mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Ich fragte mich, was das mit diesem Senfkorn auf sich hat. Und ich suchte nach Bildern, sowohl vom Korn als auch von der Pflanze. Und ich möchte die hier einmal, dass wir uns die anschauen. Da ist das Korn sehr winzig klein. Sehr klein. Und die Pflanze, da nahm ich dieses Bild. Ich fand viele verschiedene Bilder. Es gibt viele verschiedene Arten von Senf. Gelber Senf, weißer Senf, schwarzer Senf. In diesem Bild sah ich das am besten, wie groß die Pflanze wird. Ja, wir sehen den Mensch da. Die Pflanze ist nochmal wahrscheinlich einen Meter höher als der Mensch. Ich fand aber keine glaubwürdige Referenz, dass der Senf zu einem Baum wächst. Das wird nämlich auch so gesagt. Ist wahrscheinlich dann gemeint, dass die Pflanze so sehr groß wird. Aber die Pflanze gehört zu den unter den Gartenpflanzen zu einem von den größten. Dieses Bild von der Pflanze, in denen die Vögel ihren Schutz finden, Zuflucht finden, ist schon in Hesekiel erwähnt worden, und die Jesus dazugehört haben, während er dieses Beispiel, dieses Gleichnis sagte, haben sich wahrscheinlich auch an dieses Wort erinnert. Hesekiel 17, Vers 22 bis 23. Gott, der Herr, spricht: Ich nehme selbst vom Wipfel der Zeder die Spitze, pflücke einen zarten Zweig von der Spitze einer großen Zeder und pflanze ihn auf einem hohen und erhabenen Berg ein. Ich werde ihn auf den höchsten Berg von Israel pflanzen. Er wird dort Äste treiben und Frucht tragen und zu einer edlen Zeder heranwachsen. Alle möglichen Vögel werden in dem Baum nisten und unter seinen Zweigen Schutz finden. So, dass Gott sein Reich beschreibt und da schon dieses Bild braucht, dass die Vögel da Schutz finden in diesem Reich, in diesem Baum, in dieser Pflanze. Jesus musste sich jetzt aber auch damit konfrontieren, und er wusste ja das genau, dass seine Jünger ein Reich, ein politisches Erdreich erwarteten von ihm. Und deshalb musste er darauf aufmerksam machen, dass Gottes Reich eher klein und unbedeutend für uns Menschen aussieht, wenn wir es aus menschlicher Sicht betrachten. Und das Handeln und die Lehre von Jesus waren eher das Gegenteil zu diesem menschlichen Reich, das mit Gewalt und Kraft, menschlicher Kraft, alles sich untertan macht. Als Jesus am Kreuz gestorben war, haben die Jünger wahrscheinlich gedacht, naja, das Reich Gottes ist wahrscheinlich wirklich nur wie ein Senfkorn und wird vielleicht auch so bleiben, so klein wie ein Senfkorn. Doch das Senfkorn ging auf, als Jesus auferstand und wuchs groß. Er hat den Tod besiegt und regiert. Diese Pflanze vom Senfkorn wird immer größer. Und ich möchte jetzt ein Video mit euch schauen, das über dieses Thema spricht. Ein Video von der Seite von Bible Project. Es heißt die gute Nachricht vom Königreich Gottes. Da geht es um die gute Nachricht, aber auch besonders um dieses Thema vom Königreich Gottes. Und ich werde dazu nicht viel sagen, sondern es erklärt sich, glaube ich, von selbst. Schauen wir uns das Video einmal an.
Im Buch Jesaja gibt es ein wunderschönes Gedicht.
Es erzählt, wie Jerusalem gerade von Babylon zerstört worden war, einem großen Reich im Norden. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Exil geschickt. Nur einige blieben in der Stadt zurück und fragten sich, was ist da passiert? Hat unser Gott uns im Stich gelassen?
Ja, denn Gott wollte eigentlich von der Stadt Jerusalem aus über die Welt regieren und für alle Frieden und Segen bringen.
Jesaja hatte gesagt, dass sich das Volk Israel die Zerstörung Jerusalems selbst eingebrockt hatte. Sie hatten sich von Gott abgewandt, waren korrupt geworden und deshalb wurde ihre Stadt und ihr Tempel zerstört.
Alles scheint verloren.
Aber dann geht das Gedicht weiter. Es erzählt von einem Wächter auf der Stadtmauer. Und weit draußen auf den Bergen sehen wir einen Boten. Er rennt auf die Stadt zu und ruft gute Nachrichten. Und Jesaja sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füße von denen, die gute Neuigkeiten bringen.
Schöne Füße?
Ja, die Füße sind schön, weil sie eine schöne Nachricht überbringen.
Welche Nachricht denn?
Dass Israels Gott trotz Jerusalems Zerstörung immer noch als König regiert. Und eines Tages wird er selbst in diese Stadt zurückkehren, seinen Thron besteigen und Frieden bringen.
Und die Wächter singen vor Freude wegen dieser guten Nachricht, dass ihr Gott immer noch regiert.
Im Neuen Testament finden wir diesen Begriff wieder, die gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Daher kommt auch das Wort Evangelium.
Wenn Christen also sagen, glaubst du an das Evangelium, meinen sie, glaubst du an die Nachricht.
Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Bibel meint damit immer die Ankündigung dieses neuartigen Königreichs. Die Evangelien im Neuen Testament fassen mit diesem Begriff die gesamte Lehre von Jesus zusammen. Jesus ging hin und verkündigt die gute Nachricht von Gottes Königreich.
Also hat Jesus sich selbst als Boten gesehen, der die Neuigkeit von Gottes Herrschaft bringt.
Ja, aber wie er Gottes Herrschaft beschreibt, ist überraschend. Überleg mal, ein mächtiges, erfolgreiches Königreich muss stark sein. Es muss seinen Willen durchsetzen können und seine Feinde besiegen. Aber Jesus sagte, der Größte in Gottes Königreich ist der Schwächste. Jemand, der liebt und den Armen dient. Unter Gottes Herrschaft leben bedeutet, auf das Böse zu reagieren, indem du deine Feinde liebst und ihnen vergibst und dich um Frieden bemühst. Das ist ein Königreich, das auf dem Kopf steht.
Jesus hat auch gesagt, dass dieses Königreich mit ihm gekommen ist.
Genau. Da gibt es zum Beispiel diese interessante Geschichte von einem hochrangigen römischen Offizier. Er kommt zu Jesus und fleht ihn an, seinen Diener zu heilen. Er nennt Jesus sogar seinen Herrn. Und erkennt damit Jesus als seine Autorität an. Jesus lobt den Offizier, weil er als einziger etwas erkannt hatte. Nämlich, dass Jesus nicht nur Gottes Königreich verkündet, sondern selbst der König ist.
Und so verbreitet sich die Nachricht, dass dieser jüdische Mann aus Galiläa so redet und handelt, als wäre er der König von Israel. Er wählt sich 12 Jünger aus, als Bild für die 12 Stämme Israels. Er heilt Menschen und vergibt ihre Sünden.
All das wurde zu bedrohlich für Israels Anführer, sodass sie beschlossen, Jesus umbringen zu lassen. Und Jesus ließ das zu.
Was ziemlich komisch ist, wenn du versuchst, König zu werden.
Eben. Aber Jesus wusste, genau das muss passieren. Jesus sah, dass die Schuld und der Schaden seines Volkes Israel nur ein kleiner Teil des gesamten menschlichen Zustands war. Die ganze Menschheit hatte gegen Gott rebelliert, was zur Tragödie und zur Verwüstung unserer Welt führte. Wie kann Gott seine Herrschaft über so eine Welt wieder antreten? Jesus glaubte, durch einen Akt der aufopfernden Liebe für seine Feinde. Deshalb wird die Kreuzigung in den Evangelien auch wie eine Thronbesteigung beschrieben. Jesus, der König der Juden.
Ja, er bekommt eine Krone und ein königliches Gewand.
Er wird erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an das Kreuz.
Wie schön sind die Füße, die gute Nachricht bringen.
Und die gute Nachricht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und als König regiert. Er hat sich selbst um unsere Schuld und Verdorbenheit gekümmert und hat sie mit seinem Leben und seiner Liebe überwunden.
Und dann schickt Jesus seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt.
Und sie sollen jeden einladen, Jesus ihre Loyalität zu schenken. Dem König, der den Tod mit seiner Liebe besiegt hat.
Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt. Jesus ist der Bote, der das Königreich Gottes, das schon da war, beschreibt und offenbart. Warum sage ich, dass das Königreich Gottes schon da war? Gott hat von Anfang an sein Reich gebaut. Niemand konnte und kann ihm diese Autorität nehmen. Mit Adam und Eva, Abraham, mit dem Volk Israel. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hat Gott sein Reich gebaut. Er hat immer die Herrschaft gehabt. Mit Jesus kommt diese Herrschaft Gottes zur vollkommenen Offenbarung. Deshalb sagt er, es fängt mit ihm an. Aber wo fängt Jesus an? Nun, er war schon bei der Schöpfung dabei. Gottes Herrschaft war schon immer da. Jesus ist König und hat die maximale Autorität. Sein Reich ist größer als alle anderen. Ich möchte einige Bibeltexte lesen, in denen die Größe von Jesus, also auch vom Reich Gottes, von seinem König, beschrieben wird, damit wir etwas besser sehen, wie groß sein Reich ist. Matthäus 28, Vers 18 sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Hebräer 7, Vers 26, er ist ein hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, denn er ist heilig, ohne jede Schuld und unberührt von der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen getrennt und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhalten. Und dann ein Text aus Kolosser 1, Vers 15 bis 20, einer meiner Lieblingstexte von der Bibel. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. So groß ist Gottes Reich, so mächtig ist sein König, dass er alle anderen Mächte und Gewalten übertrifft. Jesus hat dieses Wachstum und die Größe von Gottes Reich auch noch mit einem anderen Bild verglichen, das jedoch nur im Matthäus- und Lukas-Evangelium vorkommt, aber da wird es gleich nach dem Gleichnis vom Senfkorn erwähnt. Lukas 13, Vers 20 bis 21. Er fragte weiter, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken verwendet. Auch wenn sie eine große Menge Mehl benutzt, durchdringt der Sauerteig den ganzen Teig. Wieder wird es von klein zu groß. Klein und unscheinbar und dann groß und durchdringend. Ich denke, wir müssen uns dessen immer wieder bewusst werden, wie groß unser König, unser Herr ist. Wie groß das Reich ist, das er hat, in dem er herrscht. Wie groß unser Herr ist, dem wir dienen wollen, so wie unser Motto sagt. Das ist der Herr, dem wir dienen wollen. So groß ist er. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, die die beiden Punkte von Gottes Wort und Gottes Reich zusammenbringt, weil, wie ich schon sagte, dass das so schwer auseinanderzuhalten ist. Und ich hoffe, dass uns das hilft, etwas besser zu sehen, wie Gott wirkt in seinem Reich. Der Anfang war so, dass in einer Baptistengemeinde in London ein Gottesdienst war. Und ich nenne den Pastor jetzt mal Pastor Wilson, hatte einen anderen Namen, ich nenne ihn jetzt mal so. Er hatte den Gottesdienst abgeschlossen und dann steht ein Mann auf und fragt, ob er ein Zeugnis geben darf. Und er gibt ihm dann die Zeit und der Mann erzählt, dass er vor einigen Monaten in Sydney, Australien gewesen war und er war auf der Straße George Street gegangen, eine Straße, auf der sich sehr viele Menschen bewegen. Und plötzlich hatte ihn ein älterer Mann angesprochen, der hatte schon ganz weiße Haare, war etwas komisch, und hatte ihn gefragt, er hatte ihm ein Traktat in die Hand gedrückt und hatte ihn gefragt, entschuldigen Sie bitte, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute Nacht sterben, kommen Sie dann in den Himmel? Der Mann war verwundert, denn noch niemals hatte ihn jemand so eine Frage gestellt. Es bewegte ihn so sehr, dass er einen Freund suchte und dieser Freund war gläubig und hat ihn dann zu Jesus geführt. Die Gemeinde freute sich sehr über dieses Zeugnis. Pastor Wilson reiste eine Woche nach diesem Gottesdienst nach Adelaide, Australien, zu einer Konferenz. Und nach der Konferenz kam eine Frau zu ihm und suchte Beratung. Und das Erste, was Pastor Wilson ihr fragte, wie sie zu Jesus gefunden hatte. Und sie erzählte ihr Zeugnis. Sie war vor einiger Zeit in Sydney gewesen und hatte Einkäufe gemacht auf der George Street. Und plötzlich wurde sie von einem älteren kleinen Mann angesprochen. Und er drückte ihr ein Traktat in die Hand und fragte sie, entschuldigen Sie bitte, sind Sie errettet? Wenn Sie heute Nacht sterben, kommen Sie dann in den Himmel? Und die Frau war beunruhigt über diese Frage und suchte einen Pastor auf. Und der Pastor führte sie zu Jesus. So, das fand Pastor Wilson jetzt doch ziemlich interessant. Im Zeitraum von nur 2 Wochen hatte er das ziemlich gleiche Zeugnis gehört an 2 ganz verschiedenen Orten, einmal in London, einmal in Australien. Er reiste zur nächsten Konferenz weiter, von Adelaide nach Perth, eine andere Stadt in Australien. Und nach der Konferenz lud ihn einer der Ältesten ein zum Essen. Und Pastor Wilson fragte ihn nach seinem Zeugnis. Der Älteste erzählte, dass er schon mit 15 Jahren ganz jung zur Gemeinde gegangen war, aber immer nur ein oberflächliches Glaubensleben geführt hatte und niemals eine wirkliche Beziehung zu Jesus gehabt hatte. Und vor 3 Jahren war er in Sydney gewesen, geschäftlich unterwegs, und war auf der George Street gegangen. Plötzlich hatte ihn ein kleiner Mann angesprochen und hatte ihm ein religiöses Traktat gegeben und ihn gefragt: Entschuldigen Sie bitte, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute Nacht sterben, kommen Sie dann in den Himmel? Und dieser Älteste war ziemlich aufgebracht gewesen und hatte dem kleinen Mann erklärt, dass er Ältester in einer Gemeinde sei. Und der kleine Mann hatte nicht darauf reagiert, er war bestand darauf, auf diese Frage, ob er errettet sei. Verärgert reiste der Älteste zurück und sprach mit seinem Pastor darüber, und der Pastor konnte ihn zu einer echten Beziehung zu Jesus führen. Pastor Wilson kehrte von Australien zurück nach London und war bei einer nächsten Konferenz in Keswick und erzählte von diesen 3 Zeugnissen. Und nach der Konferenz kamen 4 Pastoren, ältere Pastoren, zu ihm und erzählten, dass auch sie vor mehreren Jahren durch diese Frage von dem alten kleinen Mann zu Jesus gefunden hatten. Pastor Wilson hatte eine nächste Reise in die Karibik zu einer Gruppe von Missionaren, wo er Gottes Wort brachte. Und auch nach diesem Vortrag kamen mehrere, 3 Missionare zu ihm und erzählten ihm, dass auch sie dasselbe erlebt hatten in Australien mit diesem kleinen Mann. Pastor Wilson reiste weiter nach Atlanta, USA. Da hatte er auch eine Konferenz und sprach zu Seelsorgern von der Marine. Und nachher sprach er mit einem von diesen Seelsorgern und fragte ihn nach seinem Zeugnis. Und dieser erzählte, dass er als Soldat im Dienst gewesen war und sie hatten einen Aufenthalt in Sydney gehabt, in Australien. Er hatte ein ziemlich ausschweifendes Leben gehabt, war ganz betrunken gewesen und ungewollt war er auf die George Street gelandet. Und da war ihm plötzlich ein älterer kleiner Mann begegnet und hatte ihm ein Traktat in die Hand gedrückt und ihn gefragt: Soldat, bist du errettet? Wenn du heute Nacht stirbst, kommst du in den Himmel? Und ihn hatte plötzlich eine Gottesfurcht, war ihm überkommen. Und er war zurück zum Schiff gelaufen und hatte sich beim Seelsorger bei der Marine bekehrt. Jetzt war er Leiter von über 1000 anderen Seelsorgern, die suchten, Menschen zu Jesus zu führen. Pastor Wilson war bei einer nächsten Missionskonferenz in Indien. Auch hier fragte er den Leiter der Konferenz, wie er sich vom Hinduismus zu Jesus bekehrt hatte. Er erzählte sein Zeugnis. Er war geschäftlich unterwegs gewesen in Sydney und war auf der George Street gewesen, hatte Einkäufe gemacht, wo ihn plötzlich ein älterer kleiner Mann angesprochen hatte, ihm ein Traktat gegeben hatte und ihn gefragt hatte: Entschuldigen Sie bitte, sind Sie errettet? Wenn Sie heute Nacht sterben, kommen Sie dann in den Himmel? Er hatte sich bei dem Mann bedankt, aber seine Frage hatte ihn nicht in Ruhe gelassen. Er war zu seinem hinduistischen Priester gegangen und hatte ihn um Rat gefragt. Und der hatte ihm nicht helfen können und hatte ihn zum Missionaren geschickt. Und der hatte ihn zu Jesus geführt. Jetzt war dieser Inder selber Leiter von vielen anderen Missionaren, die Menschen zu Jesus führten. Nach einigen Monaten war Pastor Wilson wieder nach Sydney gereist. All diese Zeugnisse hatte er gehört und jetzt fragte er schließlich mal einen Pastor, ob er diesen kleinen Mann kannte, von der George Street. Ja, er kannte den Mann, das war Frank Jenner. Er war schon ziemlich alt, aber trotzdem suchten sie ihn. Und Pastor Wilson erzählte Frank von diesen Zeugnissen, von den Leuten, zu denen er gesprochen hatte. Und während Pastor Wilson erzählte, brach Frank in Tränen aus. Er erzählte sein eigenes Zeugnis. Als er sich bekehrt hatte, war er so dankbar mit Gott gewesen, dass er ihm versprochen hatte, jeden Tag einige Leute von Jesus anzusprechen. Das hatte er 40 Jahre lang jetzt gemacht. Manche Leute hatten sich bei ihm bedankt und andere hatten ihn abgestoßen. Aber er hatte in diesen 40 Jahren niemals eine Antwort bekommen, ob sich einer von diesen Leuten bekehrt hatte. Kurze Zeit nach diesem Besuch von Pastor Wilson bei Frank Jenner starb Frank. Aber er hatte es noch erleben können. Er hatte gesehen, wie der Senfkorn aufgegangen war und zu einer großen Pflanze gewachsen war, wie Gottes Reich so groß ist und so viel Frucht bringt und dass so viele Menschen da Zuflucht finden in seinem Reich. Sein Gehorsam Gott gegenüber war nicht umsonst gewesen. Menschen aus allen Nationen finden Zuflucht in Gottes Reich. Das ist heutzutage schon so, das erleben wir und wir dürfen nur staunen und uns freuen, wie groß Gottes Reich ist und wie mächtig er ist.